Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Heute mit einem Krimi des österreichischen Schriftstellers Werner Alexander. Mörderische Rosen.
Bereits der 6. Rosenmord.
So die Schlagzeile der lokalen Tageszeitung.
Welches Schema steht hinter den Taten? Ruht der Mörder wieder knapp ein Jahr?
Und weiter hieß es:
Was tut die Polizei? Wie lange muss sich der Steuerzahler noch dieser Gefahr aussetzen?
Joe Römer, ihres Zeichens Kommissarin des Dezernats für Gewaltverbrechen, legte die Pressemitteilung beiseite. Gestern, in den frühen Abendstunden, hatte der Rosenmörder das 7. Mal zugeschlagen, doch zu einem Zeitpunkt, der im Widerspruch zu seinen bisherigen Taten stand. In den ersten 6 Fällen gab es weder eine Verbindung noch ein ersichtliches Muster. Direkt wahllos schienen über die vergangenen 21 Monate die Opfer ausgewählt worden zu sein, und intern gingen viele Kollegen davon aus, dass es sich hierbei um einen Psychopathen handeln musste. 6 Tote, sinnierte Römer, im Alter von 25 bis 65 Jahren, weiblich, überlegte die Kommissarin weiter. Die Todestage, Valentinstag, der Tag der Frau und der 1. Mai, aber nun gestern. Joe Römer zog sich ein Blatt Papier heran und begann Herzen zu malen, eine Reihe nach der anderen. Diese Tätigkeit half der Kommissarin, sich zu entspannen, und es gab ihr Denkanstöße. Gestern, setzte die Kriminalistin ihren Gedankengang fort. Der 1. November, Allerheiligen, wenn es, wie es den Anschein hat, derselbe Täter ist, dann ist er von seiner bewährten Strategie abgewichen. Warum? Diese Frage war berechtigt. Römer schloss die Augen und ging im Geiste zurück. Die Meldung kam: eine Tote im Park Süd, erkennbare Todesursache unbekannt. Die Gerichtsmedizin stellte schließlich fest, dass man die Frau, ihr Name war Julia Fink, 46 Jahre, vergiftet hatte. Das Gift wurde inhaliert. Die Frau hielt eine aprikot-rosafarbene Rose in den Händen. Römer hatte damals den Fall nicht bearbeitet. Laut Bericht wurde der Rosenkopf mit dem Gift präpariert und beim Einatmen vergiftete sich das Opfer quasi selbst. Die Ermittlungen verliefen im Sande, es gab keine Zeugen und keine Anhaltspunkte. Am Tag der Frau, 22 Tage danach, gab es abermals Mordalarm. In einem Restaurant in der Innenstadt wurde die 25-jährige Sabine Möller in den Abendstunden gefunden, vergiftet. Und auch sie hielt in den Händen eine aprikot-rosane Rose. Die Ermittlungen ergaben, es handelte sich um dasselbe Gift wie im Fall Nummer 1, jedoch ansonsten gab es keinerlei Verbindungselemente zwischen den Fällen. Wieder konnte keine brauchbare Spur gesichtet werden. 54 Tage lang geschah absolut nichts. Kommissarin Römer hielt in ihrem Malen inne. Doch dann, am 1. Mai, traf es das 3. Opfer. Claudia Ross, eine 65-jährige Rentnerin, wurde im Prater tot aufgefunden. Sie trug eine identische Rose bei sich und man bescheinigte in der Pathologie, dass es wiederum das homogene Gift wäre, wie in den vorangegangenen Fällen. Aber auch hier kein einziger Berührungspunkt zu den vorangegangenen Morden. Schon damals, vor mehr als einem Jahr, wurde bereits Josephine Römer, doch allgemein wurde sie von den Kollegen nur kurz Joe genannt, hinzugezogen. Römer verglich die Verstorbenen miteinander, jedoch konnte auch sie keine brauchbare Verbindung erkennen. Wie fängt man einen Mörder, der so absolut nicht der Norm entspricht? Römer hatte sich in die Vorfälle verbissen. Sie hatte Umfragen gehalten und das Privatleben der Opfer erkundet. Nichts. Oder es war bislang verborgen geblieben. Heuer am Valentinstag, der Mord Nummer 4, Bernadette Vogel, 32 Jahre. Sie fand, als sie von der Arbeit nach Hause kam, eine aprikot-rosane Rose an ihrer Tür vor. Am Tag der Frau und am 1. Mai, die Morde 5 und 6. Für die Beamten der Kripo keine rosigen Zeiten. Man kam dem Täter keinen Millimeter näher und die Zeitungen begannen, die Kriminalisten in der Luft zu zerreißen. Vieles war am gestrigen Mord anders. Der Tag, das Alter und das Geschlecht. Hans Runder, 17 Jahre, und zwar exakt, da der Todestag zugleich auch sein Geburtstag war, starb durch eine vergiftete aprikot-rosafarbene Rose am Nachmittag. Ort: der Zentralfriedhof. Der junge Runder wurde am Grab der Eltern gefunden. Joe Römer schenkte sich eine Tasse Kaffee ein und griff danach nach den verschiedenen Tatortfotos. »Gehört ihr zusammen? Oder haben wir es nunmehr mit zwei unterschiedlichen Tätern zu tun? Geht der gestrige Mord auf das Konto eines Trittbrettfahrers?« Römer und die Dezernatsleitung hatten ihren Einfluss angekurbelt und den Reportern einen vorübergehenden Maulkorb verpasst. Man bat die Medien, über diesen einen neuen Mord vorläufig zu schweigen. So wie bislang die Giftart geheim geblieben war, so wollte man nun auch diesen speziellen Mord vorerst verdeckt behandeln. »Wo fange ich nun an? Aus welchem Blickwinkel soll ich die vorhandenen Puzzleteile betrachten?« Die Kommissarin erhob sich, trank ihre Tasse aus und entschied, in die Gerichtsmedizin zu gehen. Noch stand nicht absolut fest, dass es sich um das gleiche Gift mit der exakten Zusammensetzung wie in den anderen 6 Fällen handelte. Erst wenn dieser Umstand sich abzeichnete, musste man die Theorie, dass ein zweiter Nutznießer die Gunst der Stunde nutzte, ausschließen. Der Befund der Pathologie war vernichtend. Haargenau bis ins letzte Detail stimmte die Verbindung des Giftes überein. Ein Trittbrettfahrer konnte diese Informationen nicht erhalten haben, da man peinlichst darauf geachtet hatte, dass jene Hinweise nicht an die Öffentlichkeit gingen. Die Spurensicherung in den vorangegangenen Fällen hatte nicht wirklich etwas gefunden, und auch aktuell gab es keine verwertbaren Spuren. Hans Runder war zusammengekauert am Fußende der Grabstätte der Eltern gefunden worden. In den Händen hatte er eine aprikot-rosafarbene Rose gehalten, und der Teenager musste an dieser Rose intensiv gerochen haben, denn anders konnte das Gift nicht aktiv werden. Die Eltern sind seit 10 Jahren tot. Römer studierte genauestens die Hintergrundinformationen über das letzte Opfer. Runder war zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre alt, die Eltern starben bei einem Flugzeugabsturz, ihre Sportmaschine stürzte durch einen Motorschaden in den Atlantik, beide Elternteile ertranken bei diesem Crash. Auch dieser Umstand war im Grunde neu. In den Fällen der 6 Frauen war zumindest ein Teil der Eltern noch am Leben. Hans Runder war vollweise und stand seit seinem 8. Lebensjahr unter der Vormundschaft des Onkels väterlicherseits. Hans-Peter Runder. Die Kriminalistin suchte sich zunächst alle Fakten über die Eltern des jungen Runders zusammen. Investmentmanager, eilte am Tag des Ablebens 34 Jahre, seine Frau Gerlinde, eine geborene Heuler, starb im Alter von 28 Jahren. Sie waren 9 Jahre verheiratet gewesen. Als nächstes beantragte Römer 2 wichtige Dinge aus dem Nachlass der Rundes. Als erstes die Vermögensverhältnisse der Verstorbenen und als zweites das Testament der Eltern. Und es war für die Kommissarin ebenso wichtig, so rasch wie möglich mit dem Vormund des jungen Hans Runder zu sprechen. Der Onkel hieß Gerald Runder, war gegenwärtig 40 Jahre alt und zum Zeitpunkt des Ablebens des Bruders um 10 Jahre jünger. Gerald war somit der jüngere Bruder. Die Mutter der Runders lebte noch. Der Vater war vor 12 Jahren, also noch vor dem Sohn, verstorben. Der Anwalt der Runders, Dr. Magister Eberhard Schlager, hatte sich noch am selben Tag telefonisch gemeldet. Er unterbreitete Kommissarin Römer, dass er am folgenden Tag eine Zusammenkunft einschieben könnte. Herr Runder selber war bislang nicht erreichbar gewesen. Anders als die Mutter, auf dessen Weg Joe Römer nun war. Die Kriminalistin hatte sich einen offiziellen Dienstwagen genommen, inklusive Chauffeur, da sie ohne Ablenkung die vorhandenen Fakten studieren wollte. Nichts ergab bei diesen Morden einen Sinn. Direkt planlos hatten sich die Taten ereignet, und der gegenwärtige Mord passte so gar nicht in das vorhandene Bild. Römer nahm sich jedes Aussageprotokoll immer und immer wieder vor. Nirgendwo konnte eine, sei es auch noch geringe, Wegkreuzung ausgemacht werden. Schließlich war sie am Ziel angekommen, und ohne wirklich zu wissen, welche Fragen sie nun stellen sollte, stieg die Kommissarin aus. »Warten Sie auf mich«, sagte sie nur kurz. »Ich glaube nicht, dass ich allzu lange hier zu tun haben werde.« Der Fahrer nickte. Römer schritt zügig den Kiesweg zum Stiegenaufgang entlang und läutete an der Eingangspforte. Es dauerte ein wenig, doch schließlich meldete sich eine zögernde Frauenstimme.
»Ja?«
kam es krächzend und sehr laut durch die Sprechanlage.
»Wer ist denn da?«
»Guten Tag, Frau Runder, Kriminalpolizei, ich bin Kommissarin Römer, darf ich eintreten?«
»Polizei?«
kam die Gegenfrage.
»Was will denn die Kriminalpolizei von mir?«
»Ich hätte nur einige Fragen zum Ableben Ihres Urenkels.« Wieder dauerte es eine Weile, doch schließlich zeigte der Summer an, dass der Polizistin Einlass gewährt wurde.
»Hans war so ein aufgeweckter Junge!«
Fast schreiend führte die alte, sehr gebrechliche Frau Runder die Beamtin langsam in den Wohnsalon.
»Voller Energie und Tatenbereitschaft!«
»Können Sie mir sagen?« Die Kommissarin nahm den angebotenen Platz an. »Weshalb Hans gestern am Zentralfriedhof war, außer dass eben Allerheiligen war?« Die gebrechliche Frau Runder stützte sich, über den ganzen Körper zitternd, auf ihren Gehstock und beugte sich etwas vor.
»Es war der Todestag seiner Eltern!«
Römer befragte nach dieser Aussage ihre Aufzeichnungen.
»Mein Sohn und seine Frau sind gestern vor 10 Jahren ertrunken. Für Hans, der am selben Tag auch noch Geburtstag hat, kein schöner Tag. Dennoch versuchte er immer, diesen Faktor zu verbergen.«
Die Kriminalistin nickte. Ihre privaten Notizen brachten dasselbe zutage. Sie konnte gut nachvollziehen, dass dieser Tag, egal ob nun auch Geburtstag oder nicht, kein wirklicher Freudentag sein konnte. Und der Heilungsprozess konnte daher hier auch nicht wirklich einsetzen.
»Können Sie mir etwas über das Testament Ihres Sohnes sagen?«
Römer blickte interessiert in die Augen der alten Frau. Diese sah zunächst voller Feuer auf die Beamtin, doch von einem Moment auf den anderen änderte sich ihre Ansicht, und aus der vorangegangenen kraftvollen Auffassungsgabe wurde urplötzlich eine abgestumpfte Belanglosigkeit.
»Wer sind Sie bitte?«
fragte Frau Runder erschrocken.
»Was wollen Sie von mir?«
Bereits jetzt lag erste Hysterie in ihrer Stimme.
»Gehen Sie bitte, ich möchte meine Ruhe haben.«
Etwas irritiert erhob sich die Kommissarin. Sie versuchte, keine weitere Frage mehr zu stellen. Der Gesundheitszustand der alten Frau war offensichtlich. Frau Runder litt an einem schweren Fall von Alzheimer, und es war nun wirklich das Beste, die gebrechliche Frau alleine zu lassen. Der 3. November, bereits früh, um noch wichtige Fakten zu sichten, war Römer im Büro erschienen. Sie hatte erst gegen 10 Uhr den Termin beim Anwalt von Herrn Runder, und die Kriminalistin hatte alle 7 Morde vor ihr ausgebreitet.
»Wo liegt das Motiv?«
Immer wieder stellte sich die Beamtin diese Frage. »Wo unter all diesen Opfern befindet sich der Hinweis, welche Verbindung zu ihnen besteht?« Ein Mann war in der geöffneten Tür erschienen, doch Römer bemerkte es zunächst nicht. Erst als er schon an den Schreibtisch getreten war und die Kommissarin ansprach, wurde die Kriminalistin aus ihren Gedanken gerissen.
»So vertieft, meine Liebe!«
Römer hob ihren Blick und musste lächeln. Sie deutete auf die Aktensammlung auf ihren Tisch und grummelte nervös.
»Es ist zum Aus der Haut fahren!«
Römer bot dem Kollegen freundlich einen Stuhl an, und danach ließ sie sich selber auch in ihren fallen.
»Es gibt in diesem Fall absolut keinen Lichtblick, Bernd. So eine ungereimte Sinnlosigkeit habe ich in meiner langen Laufbahn als Kriminalistin noch nicht erlebt.«
Bernd Lohmann setzte sich, beugte sich etwas über den Schreibtisch und sichtete kurz die vorhandenen Akten.
»Welche Spur verfolgst du, Joe?«
fragte er interessiert.
»Also einen Trittbrettfahrer schließe ich aus.«
Erregt kamen diese Worte aus Römers Mund.
»Da es sich um dasselbe Gift handelt wie in den anderen 6 Fällen, allerdings sehe ich keine Verbindung zu den Opfern, bei keinem von ihnen.«
»Die ersten 6 Morde lassen vermuten, dass es sich um einen Frauenmörder handelt, um einen Psychopathen etwa, der einen inneren Hass auf Frauen hegt.«
»Das ist die allgemeine Theorie«, setzte Römer hinzu, »welche die Runde machte, doch der Mord vom 1. November widerspricht dieser Hypothese.«
»So hat es den Anschein.«
Lohmann nahm sich die Bilder der Tatopfer vor.
»Alles, was die Fälle wirklich zusammenbringt, ist das verwendete Gift und die verwendete Rose. Hast du schon ermittelt, ob sie alle von einem Händler oder von mehreren stammten?«
Joe Römer hob den Blick. Dieser Umstand war ihr bislang entfallen. Diese Tatsache könnte aber schon von Wichtigkeit sein.
»Nein«, gab sie zu, »noch nicht. Das werde ich aber gleich nach dem Gespräch mit dem Anwalt von Herrn Runder angehen.«
»Mach das, Joe. Es wäre auch gut zu erfahren, ob es sich um einen und denselben Käufer handelt. Diese Rose ist eine sehr extravagante Pflanze, keine, welche so an allen Straßenecken zum Kauf angeboten wird.
»Was denkst du?« fragte die Kommissarin offen. »Wie könnte es nach deiner Meinung gewesen sein?«
Lohmann lächelte. »Siehst du es wirklich nicht, Joe? Ich denke, dass es das berühmte Versteckspiel ist. Denk darüber nach. Ich weiß, dass du die richtige Lösung finden wirst, denn im Grunde gibt es nur eine einzige Sache, die in allen 7 Mordfällen eine tragende Rolle spielt.«
Nach diesen Worten erhob sich Lohmann, grüßte kurz und verließ das Büro der Kollegin. Römer blieb wieder alleine zurück und blickte nun sehr zerstreut auf die Akten nieder. Das eben Gehörte gab ihr zu denken, und sie konzentrierte sich nun auf Lohmanns Äußerung in Bezug auf das Versteckspiel.
»Versteckspiel«, sinnierte sie zu sich selber. »Ich verstecke, man versteckt wo?«
Ein Geistesblitz traf die Kommissarin. Nun unbeirrt verfolgte sie den gewonnenen Gedanken weiter. »Wo verstecke ich einen Mord?«
Vollautomatisch, ohne es zu registrieren, zog sich Römer wieder ein Blatt Papier heran und begann erneut, Herzen zu malen.
»Einen Mord versteckt man am besten unter anderen Morden, aber...«
Das war nun die wichtige Frage hierbei. »War der wirkliche Mord schon oder kommt er erst noch?«
Mit einer verbissenen Miene trat Kommissarin Römer gegen 10.45 Uhr am selben Tag aus dem Gebäude der Anwaltskanzlei Rehwild, Schlager und Söhne. Die Erhebung um das Testament von Herrn Runde hatte im Grunde nichts Neues ergeben. Herr Runde hatte im Falle des Ablebens seinen Bruder Gerald Runde als Vormund für seinen Sohn eingesetzt. Dieses Testament wurde aufgesetzt 3 Wochen, bevor das Ehepaar Runde bei ihrem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Im ersten Legat war noch Rundes Mutter als Vormund genannt.
»Hans-Peter kam zu mir«, hatte Dr. Magister Schlager erklärt, »und änderte diesen Abschnitt seines letzten Willens mit der Begründung, dass seine Mutter an Alzheimer im Anfangsstadium erkrankt wäre. Der direkte Hinterlass ging immer an den Sohn Hans über.«
3 Wochen vor dem Ableben«, dachte Römer über das Gehörte nach. Jetzt wäre es gut, endlich mal mit dem Bruder direkt sprechen zu können. Doch dieser hatte sich noch nicht gemeldet, und so machte sich die Kriminalistin über die besagte Rose schlau. Lohmann sollte recht behalten. Jenes verwendete Exemplar war eine Edelrose namens Alexandrin. Der Preis lag bei fast 9 Euro pro Stück. Die Farbe der Knospe war Aprikot-rosa, exakt so wie in allen bisherigen Mordfällen. Und sie war jenes Objekt, welches von Lohmann angesprochen worden war. Diese spezielle Rose war der einzige Verbindungsknoten auf alle 7 Morde. Erhältlich über das Internet, über rosenversand24.de. Mal sehen, dachte die Kommissarin bei sich, ob mir die Leute dort weiterhelfen können. Auf der Webseite fand Römer rasch die Telefonnummer. Und wenig darauf war sie mit Gerd Hartung, dem Eigentümer des Pflanzenversands Rosa Roth, verbunden. Die Kriminalistin gab explizit ihre Wünsche an und bat um eine schnelle Erledigung. Dieses wurde zugesagt, und nachdem Römer aufgelegt hatte, lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück. Sie schloss die Augen und ging in sich. Bis vor wenigen Stunden war alles noch ein wenig wirr gewesen, doch jetzt, wo sie sich ausschließlich nur mehr jener exquisiten Rose widmete, gab es einen ersten Lichtschein am dunklen Horizont.
»Jetzt kommt es darauf an, was mir Hartung über den Versand dieser Rose berichten kann. Aufzeichnungen müssten diesbezüglich ja vorhanden sein.«
In ihre Überlegungen klingelte ihr Handy, und die Kommissarin hob ab. »Kriminalkommissarin Römer, ja bitte?« Nuschelnd meldete sich eine raue Männerstimme und gab sich als Gerald Runder zu erkennen, der jüngere Bruder von Hans-Peter Runder. Er suchte um eine Zusammenkunft mit der Beamtin, und Römer, da sie wusste, dass sich Hartung nicht vor dem Abend melden würde können, stimmte dieser umgehend zu. Sie brannte ja auch darauf, den Vormund des jugendlichen Hans Runders kennenzulernen. Gerald Runder bot an, dass er schnellstmöglich im zuständigen Dezernat erschien, und die Kommissarin befand dies äußerst kompetent. Runder ließ noch verlauten, dass er in etwa einer Stunde zugegen sein würde, dann fand das Gespräch sein Ende.
»Aus seiner Stimme war nichts zu lesen«, sinnierte Römer über den Wortaustausch mit dem Vormund nach. »Sie war weder nervös noch unruhig oder ließ auf sonst eine Emotion schließen. Bin nun wirklich gespannt, was die Zusammenkunft mit Herrn Runder so mit sich bringt.«
Für die Kriminalistin verging diese eine Stunde nur sehr schleppend. Sie legte sich in dieser Wartezeit einige Strategien für den weiteren Ermittlungsstand zurecht, dennoch konnte sie ja erst nach der Zusammenkunft eine spezifische Entscheidung treffen. Dann endlich war es soweit. Es klopfte kurz, aber sehr kraftvoll an ihre Tür, und nachdem die Kommissarin um das Herein gebeten hatte, öffnete sich dieselbe und ein drahtiger Mann trat bestimmt in das Büro. »Herr Gerald Runder, nehme ich an.« Es war von Seiten Römers mehr eine Feststellung als eine Frage, und Runder selber fasste es ebenso auf. Er nickte nur und schritt zügig an den Schreibtisch der Beamtin heran.
»So ist es, und Sie sind Kommissarin Römer. Ich habe bereits auf dem zuständigen Revier vorgesprochen, und da wurde mir am Rande gesagt, was passiert ist. Ich kann es nicht fassen. Wer war das und warum?«
Joe Römer schaute Runder ernst in die Augen. Sie waren hart, zielgerichtet und voller Energie. Doch ansonsten konnte sie nichts aus ihnen ersehen.
»Was genau wurde Ihnen auf dem Revier gesagt, Herr Runder?«
Die Kommissarin ließ ihn gegenüber Platz nehmen, und nachdem er dies getan hatte, begann er zu berichten. Runder holte weit aus. Er erzählte davon, dass er Hans vor 10 Tagen das letzte Mal gesehen hatte.
»Telefoniert oder per E-Mail korrespondiert haben wir natürlich öfter«, gestand er nuschelnd ein. »Aber gesehen haben wir uns vor 10 Tagen das letzte Mal, und auf dem Revier wurde dann nur gesagt, dass man Hans ermordet auf dem Zentralfriedhof vorgefunden hatte, an einem Grab. Das hat mich am meisten verwundert.«
»Ich verstehe«, sagte Römer lauernd. »Warum hat sie das verwirrt? Wie oft besuchte Hans den Zentralfriedhof?«
»Eigentlich nie. Seit der Beerdigung seiner Eltern war er nicht mehr dort. Er selbst befand den Ort als zu schmerzhaft, und seine Erinnerungen an den Verlust konnten dadurch nicht verblassen.«
Römer hatte noch einige Fragen, und Herr Runder gab bereitwillig auf alle Antwort. 4 volle Stunden dauerte die Unterredung mit dem Vormund. Danach verabschiedete sich Gerald Runder, und abermals blieb Joe Römer alleine zurück. Sie dachte über das Vernommene nach. Runder war sehr offenherzig gewesen. Seine Darstellung der vergangenen Monate war umfassend gewesen, und Runder hatte bei keiner Antwort gezögert. Die Kommissarin streckte sich, sie war etwas erschöpft und ihre Augen brannten. Wieder und wieder setzte sie die Puzzleteile zusammen, doch das Bild ergab keinen Sinn. Egal wie sie die vorhandenen Bausteine auch verschob, umsetzte oder umgruppierte, das Endergebnis ließ bei weitem zu wünschen übrig. Warum mussten die 6 Frauen sterben? Warum nun, am 1. November, der jugendliche Hans Runder? War hier wirklich ein Psychopath am Werk, der wahllos seinen Hass an Frauen ausließ? Oder lag doch etwas an der vagen Theorie, dass man hier versuchte, einen speziellen Mord unter anderen zu verstecken? Und wenn ja, welche Aktion war nun erforderlich, um diese Scharade zu beenden? Römer hatte sich ihre weitere Vorgehensweise bereits zurechtgelegt. Schon am kommenden Tag sollten ihre Erhebungen zum Finale der Ermittlungen führen. Jetzt wartete die Beamtin nur noch auf den Rückruf von Gerd Hartung. 4 weitere Tage waren vergangen. Heute schreiben wir den 7. November, einen Sonntag. Für diesen Tag hatte Kommissarin Römer alle Zeugen und auch ihren Tatverdächtigen zur abschließenden Gegenüberstellung gebeten. Obgleich es ein Sonntag und somit der Tag des Herrn war und obgleich auch der fragliche Zeitgenosse ganz und gar nicht mit der Friedensstörung an diesem Tag einverstanden war, ließ sich Joe Römer nicht beirren und setzte ihre Zusammenkunft knallhart durch. Reinhard Wegener war der Erste, der im Bürokomplex für Gewaltverbrechen erschien. Römer begrüßte den ältlichen Mann freundlich, führte den Mann in den Gegenüberstellungssaal und bat ihn, vor der Glastrennwand Platz zu nehmen.
»Es geht schon bald los«, versicherte die Kommissarin.
»Wenn wir vollzählig sind, lasse ich sofort beginnen.«
Florentine Meyer war die Nächste, auch sie nahm wartend Platz, und nach ihr erschien Helmut Pilz. Die Zeugen untereinander kannten sich nicht und sahen sich heute zum ersten Mal. Keiner sprach ein Wort, ein jeder hing seinen Gedanken nach, und man fixierte gespannt, auch etwas angstvoll, die Glasscheibe, welche den Raum trennte und das dahinterliegende noch in Dunkelheit gehüllt war. Den Abschluss machten Magister Erwin Leinert und Peter Baum. Nachdem die Runde komplett war, schaltete sich hinter dem Trennglas das Licht an, und Römer gab das Signal, die Vergleichspersonen aufmarschieren zu lassen.
»Meine Damen und Herren«, eröffnete sie,
Seien Sie ohne Furcht, die Persönlichkeiten hinter dem Glas können Sie nicht sehen. Nur Sie, meine Herrschaften, sind in der Lage, sie zu erblicken. Schauen Sie sich bitte alle genau an und treffen Sie am Ende Ihre Wahl. Wenn Sie soweit sind, dann können wir beginnen.« Ein zustimmendes Raunen erklang, und die Kommissarin nickte dem Kollegen, der an der Tür wartete, zu, und dieser verschwand hinter der Trennwand. Dann erschien der erste Mann, er schritt die wenigen Stufen zu dem Podium hinauf und trat an den untersten Rand. Kurz darauf folgte der zweite. Insgesamt 7 Männer machten ihre Aufwartung. In Statur und Aussehen sich sehr ähnlich. Auch die Kleidung war bei allen 7 sehr identisch. Ruhig und gelassen standen die Männer vor den Zeugen und harrten geduldig aus. In ihren Händen hielt ein jeder eine Tafel mit einer Zahl von 1 beginnend bis zur 7. Schließlich erfolgte nach geraumer Zeit das Kommando, sich seitlich zu drehen, und die Vergleichsobjekte gehorchten. Joe Römer verfolgte gespannt die Mimik der Zeugen. Sie hatte in den vergangenen 4 Tagen mit einem jeden Einzelnen gesprochen und auch die Zustimmung zu dieser Gegenüberstellung eingeholt. Reinhard Wegener, Peter Baum und Magister Erwin Leinert waren sofort einverstanden. Beide opferten sehr gerne etwas von ihrem Sonntag, wenn sie dazu beitragen konnten, den unheimlichen Rosenmörder zu fassen. Florentine Meyer und Helmut Pilz wollten zwar helfen, aber sie glaubten nicht, dass ihre Aussage zweckdienlich wäre. Dennoch gaben sie nach längerem Zureden ihr Einverständnis, und auch jetzt konnte die Kriminalistin in ihren Augen lesen, dass sie absolut nicht überzeugt waren.
»Also ich für meinen Teil bin mir absolut sicher.«
Magister Erwin Leinert erhob sich von seinem Stuhl und straffte sich.
»Die Nummer 5 ist ihr Mann, ganz eindeutig.«
Auch Reinhard Wegener sah dies so. Er schloss sich der Meinung des Magisters an und bestätigte mit seiner besonnenen Stimme:
»Ohne Zweifel, Frau Kommissarin, die Nummer 5 ist exakt jene Person, welche ich mehrmals mit dem jungen Hans Runder beobachtet habe, so auch am Tag seines Todes.«
Florentine Meyer blickte immer wieder verlegen zu Boden. Die junge Frau war bei der Post angestellt, und ihre Tour, in welche auch der Tatverdächtige hineinfiel, bearbeitete sie erst seit weniger als einem Jahr. Zuvor hatte Peter Baum diesen Rayon unter sich, und nach seiner Beförderung ging das Areal an Frau Meyer über.
»Nummer 5 ist korrekt.«
Auch Peter Baum gab nun seine abschließende Zusage ab.
10 Jahre lang hatte ich für diesen Gentleman die Post ausgetragen und mehr als einmal mit ihm direkt gesprochen. Ich bin mir absolut sicher.«
»Ich kann nicht leugnen«, eröffnete nun auch Florentine Meyer ihre Aussage, »dass Nummer 5 jener Mann ist, dessen Post ich nun austrage, dennoch glaube ich nicht, dass er jener Rosenmörder ist.« Verlegen schaute die junge Frau abermals zu Boden. Römer erkannte sofort, dass das junge Ding bis über beide Ohren in jene Person verliebt war. »Ich möchte nicht, dass er zu Unrecht einer Tat beschuldigt wird. Das verstehen wir, und das wollen wir auch nicht«, äußerte sich Römer freundlich. »Die Beweislast liegt bei der Staatsanwaltschaft. Darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen.« Helmut Pilz schien dasselbe zu denken. Nicht, dass er auch verliebt war, aber er war halt der Ansicht, dass seine Anwesenheit, und sei es auch der Tag und die Tatzeit gewesen, ihn noch lange nicht zum Schuldigen sprachen. Dennoch musste er seinem Gewissen nachgeben und seine korrekte Aussage machen.
»Nummer 5«, sagte er trocken, »das ist jener Mann, den ich gesehen habe.«
»Vielen Dank, Herrschaften.« Die Beamtin bedankte sich höflich bei den Zeugen und entließ sie. Abschließend gab sie noch zu verstehen, dass sie noch beim Kollegen ihre Aussage unterschreiben mussten. »Die Nummern 1 bis 4 und 6 und 7 sind entlassen.« Römer drückte den Knopf der Sprechanlage zum Trennraum und gab diese Order an den Kollegen weiter. »Nummer 5 möge sich bitte noch etwas gedulden. Ich werde mir umgehend Zeit für ihn nehmen.« Hat Kommissarin Römer den Täter gefunden? Den Rosenmörder? Nachzulesen bei Werner Alexander.